Einen mega schönen Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich extrem, mit euch weiterzufahren in unserer Predigtserie über die Bergpredigt, die der Papi vor 2 Wochen, oder der Stefan, nicht wissen, wer mein Papi ist, die erste Predigt gemacht hat. Und heute wird es um Matthäus 7, 7 bis 11 gehen. Und ich möchte gerade am Anfang mit euch einfach mal den Text durchlesen und ein paar Gedanken dazu teilen. Und wir werden nachher eigentlich noch zu gewissen Themen, die da drin vorkommen, tiefer ins Wort gehen. Und ich freue mich extrem auf das. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Und ich finde nur das schon mega eindrücklich, weil wenn man sich überlegt, in was für einem Kontext das gesagt worden ist, in dieser Zeit war es nicht mega normal, dass du, egal wo du auf der Welt gelebt hast, eigentlich hast können anklopfen und dir ist geöffnet worden. Das war die Zeit, in der Gott eigentlich ein Volk auserwählt hat. Und wenn du dort dazugehört hast, dann hast du eigentlich Gemeinschaft mit Gott können haben. Und alle anderen, die haben etwas ganz anderes gehabt. Die sind eigentlich nach ihren Herzen gerichtet worden. Und das war nicht so eine aktive Beziehung, wie man das heute kennt oder wie das die Juden kennt haben. Und nur schon das ist darum so radikal, dass eigentlich Jesus sagt, hey, klopfe da und die Tür wird euch aufgemacht werden. Ohne, dass das irgendeine bestimmte Personengruppe oder auch irgendein Volk gerichtet ist. Aber heute werden wir eigentlich mehr auf die andere Sache in diesem Text eingehen und weniger auf das riesige Geheimnis, dass plötzlich alle Leute zum Volk Gottes gehören dürfen. Nachher geht es weiter. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, der wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Und das ist wieder so ein Text über das Gebet, wo ich ehrlich muss sagen, das fordert mich brutal raus. Weil das sind so Sachen, wenn Jesus da sagt, hey, wer sucht, der wird finden, wer bittet, wird erhalten, muss ich mich mal fragen, hey, wie oft in meinem Leben passiert das nicht? Wie oft in meinem Leben habe ich irgendetwas bittet und es ist nicht passiert? Oder Jesus sagt da, hey, wenn ihr um etwas Bestimmtes bittet, wer ist der Vater, dass er euch etwas anderes davon geben würde? Oder er geht noch weiter und sagt, hey, ihr, die Sünder sind, sogar ihr schafft es, euren Kind das zu geben, was sie wirklich brauchen, das, was sie danach fragen, wie viel mehr unser Vater im Himmel. Und das sind so Sachen, wo ich muss sagen, hey, Moment mal, entweder hat da, glaube ich, lange Zeit in meinem Gebetsleben irgendetwas nicht gestimmt, oder die einzige andere Folge wäre ja, dass der Bibeltext nicht stimmt. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht der Fall ist, sondern das sind wahre Worte. Und darum lade ich uns alle ein, heute mal ein bisschen anzuschauen, die Texte nicht einfach zu nehmen und wieder zu versorgen, sondern uns mal zu fragen, hey, was in unserem Gebetsleben verhindert uns, dass wir das zu 100% ergreifen und erleben. Und ich möchte zuerst eigentlich wirklich gerade noch beten, dass wirklich Gott selber uns lehrt, was er mit dem Gebet gemeint hat, weil ich finde, die Bibel, die redet mega klar in das Thema rein. Und ich freue mich wirklich heute eigentlich auch so ein bisschen den Bogen aufmachen, weg von der Bergpredigt und eigentlich wirklich so im Neuen Testament mal zu schauen, was wird uns alles über das Gebet gesagt. Und das ist sehr vieles und es ist sehr Radikales. Und ich habe wirklich das Gefühl, es hat das Potenzial, um unser Leben und unsere Gemeinde komplett auf den Kopf zu stellen. Und ich freue mich darauf. Und ja, lasst uns beten zum Starten. Vater, ich danke dir so viel mal, dass du uns wirklich das Gebet geschenkt hast. Ich danke dir, hast du uns wirklich einen Schlüssel in die Hand gegeben, wo wir wirklich unsere Realität, Menschen um uns herum, uns selber können verändern, wie wir deine Macht können auf dieser Erde freisetzen können, wie wir können zusammenarbeiten mit dir. Das ist so ein gewaltiges Geschenk. Aber gleichzeitig ist es auch so wichtig, dass wir da wirklich eins sind mit dir. Und ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, dass du uns durch deinen Geist lehrst, dass du wirklich die Bibel aufschliessest, dass wir dürfen erkennen, was auf deinem Herz ist von diesem Thema. Und ich danke dir wirklich auch, dass du an all unsere falschen Vorstellungen, an all unsere falschen Sachen, die nicht von dir sind, dranklopfst und uns wirklich zeigst und wir auch dürfen neu denken, wo du noch mehr für uns parat hast. Amen. Eben, das ist nochmal das Bild, um was es heute geht. Wir werden heute wirklich ins Gebet hineinschauen. Und zum Anfang, das mache ich manchmal noch gern, wenn man wie so eine biblische Wahrheit sieht und man merkt irgendwie, hey, Moment mal, irgendetwas stimmt da nicht. Irgendwie ist mein Erleben manchmal anders als das, was ich im Wort sehe. Dann frage ich mich einmal mega gern, hey, was ist denn möglich, dass da irgendetwas im Weg steht? Ich habe da so ein Bild von so einer dicken Wolkendecke gewählt, weil es manchmal wirklich sich ja so anfühlt, hey, ist da irgendetwas im Weg? Wieso kommt das nicht durch? Und die Bibel, die redet eigentlich sehr klar davon, dass es auch Sachen geben kann, die nicht nur dein Gebet fördern oder passieren lassen, sondern auch im Umgekehrten, die eigentlich verhindern können, dass dein Gebet überhaupt wirklich vor Gott kommt oder dass er seinen Arm bewegt. Und eigentlich der erste Punkt lesen wir im Jesaja 59. Und das ist wahrscheinlich so der naheliegendste, der euch wahrscheinlich auch bald mal in den Sinn kommt. Hey, wenn du Schuld, wenn du Fehler, wenn du Sünde in deinem Leben hast, kann das verhindern, dass dein Gebet vor Gott kommt und dass er auf das handelt. Und wir lesen da: Hört zu, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen. Und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Und was ich das Schöne finde, ist eigentlich, durch das, was Jesus gemacht hat für uns vor 2000 Jahren, ist das genau ein Gebet, genau ein Gespräch mit Gott entfernt, dass das alles aus der Welt geschafft werden kann. Hey, wir haben das absolute Privileg, dass wir in einer persönlichen Beziehung mit Gott leben, egal was es ist, was du gemacht hast, egal wie schwer die Last sich vielleicht anfühlt, du kannst das an einem Tag in einer Minute vor Gott bringen mit einem ehrlichen Herz und es ist alles weg. Dein Zugang ist frei, deine Gebete werden wieder gehört. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder spüren, hey, was sind da für Sachen? Wo gehe ich vielleicht über mein Gewissen drüber? Gibt es irgendetwas, das mich bedrückt? Und wenn du das Zeug immer wieder vor Gott ablatschst, wenn du das zu einer täglichen oder wöchentlichen Routine machst, statt immer wieder zu warten, bis sich da ein ganzer Berg angesammelt hat, dann kannst du immer den Weg sofort wieder frei machen und die Wolkendecke ist durchbrochen, weil es gibt nichts mehr, was dich trennen darf. Und das finde ich so ein riesiges Geschenk. Etwas Zweites, wo in der Bibel auch mega klar davon geredet wird, ist Unvergebung. Wenn wir nicht fähig sind oder nicht willentlich anderen Leuten zu vergeben, dann wird Gott uns nicht vergeben und unsere Gebete funktionieren nicht. Und wir lesen in Markus 11, «Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel auch eure Sünden auch vergeben kann.» Das ist wirklich krass. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus eigentlich selber bringt, wo er eigentlich sagt, hey, es war mal ein Mann, der einem König viel Geld geschuldet hat. Und der König hat ihn eigentlich zu sich beordert und hat ihm gesagt, hey, look, du kannst deine Schulden nicht zahlen, ich rühre dich ins Gefängnis. Und der Diener vom König, der das Geld geschuldet hat, hat ihm gesagt, hey, ich kann das nicht zahlen, aber bitte hab Verbarmen mit mir. Und der König hat Verbarmen gehabt und er hat gedacht, okay, ich vergib dir, ich lasse dich laufen. Ich fordere die Schuld nicht von dir ein. Und nachher ist der Knecht, der Diener, gegangen und hat eigentlich kurz darauf einen anderen Mann zu sich bestellt, der ihm Geld geschuldet hat, einen viel kleineren Betrag. Und er hat ihm gesagt, hey, du schuldest mir Geld, gib mir das sofort. Und der Mann hat ihm wiederum gesagt, hey, ich kann das nicht zahlen, ich habe das Geld nicht. Und statt ihm zu vergeben, rührt er ihn in den Knast. Und wo der König das gehört hat, wird er hässig und er sagt, hey, was ist eigentlich da los? Bei dem riesigen Betrag, den du mir geschuldet hast, habe ich dir vergeben und du bringst es nicht an, den anderen laufen zu lassen, der dir so viel weniger schuldet. Und ich finde das so eine tiefe Geschichte, die die Wahrheit so auf den Punkt bringt. Wir alle, wir könnten unsere Fehler nicht zählen, wir könnten sie nicht in ein Buch schreiben, es sind so viele. Und Gott, der Vater, durch Jesus Christus, hat uns die ohne eine Bedingung einfach so vergeben. Wer sind wir, dass wir die viel kleineren Vergehen, die andere Leute an uns schuldig werden, nachher gehen darauf herumreiten, nicht parat sind zu vergeben? Es ist so eine Verblendung. Und Gott sagt nicht nur das, sondern er sagt, hey, wenn ihr es nicht anbringt, den anderen zu vergeben, die kleinen und die grossen Sachen, dann vergib ich euch auch nicht, dann funktioniert euer Gebet nicht. Und das ist so eine tiefe Wahrheit, wo so viel dahinter ist. Und auch dort lade ich dich wirklich einfach ein, dass du dich selber prüfst. Ich muss mich immer wieder selber prüfen. Wo sind Leute, wo ich einen Groll habe? Wo sind Leute, die mich vielleicht noch im Herzen treffen, wo ich nicht mehr darauf zugehen kann? Und das sind Sachen, so hart wie es tönt, das kann dein ganzes Gebetsleben blockieren. Ein weiterer Punkt, wo unser Gebet kann verhindern kann, sind die falschen Absichten. Im Psalm 66, die Zeit der Psalmist, zu ihm rief ich mit lauter Stimme, mein Mund war voll seines Lobes. Hätte ich dabei böse Absichten im Herzen gehabt, dann hätte der Herr erst gar nicht auf mich gehört. Aber Gott hat mich wirklich erhört, mein Gebet hat er vernommen. Und eigentlich etwas Ähnliches sagt Jakobus in Jakobus 4. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Hey Gott, der sieht ganz genau, was in meinem Herz und was in deinem Herz drin ist, wenn wir vor Gott kommen und ihn etwas fragen. Und ich habe das Gefühl, wir Christen, wir machen oft den Fehler, dass wir manchmal zu hoch von unserem eigenen Willen denken. Dass wir das Gefühl haben, ich weiss schon, was das Richtige wäre. Ich weiss schon, wie sich ein Christ verhalten sollte, wie ein Gottesdienst aussehen sollte, wie man miteinander umgeht. Und plötzlich fangen wir an zu beten und was wir nicht checken, hey, wie häufig probieren wir, den Willen von uns, Gott, überzustülpen, statt uns aktiv auszustrecken nach seinem Willen, dass er uns zeigen kann, was er machen möchte. Und das ist ein riesiges Problem. Und der Jakobus und der Psalmist sagen eigentlich, hey Gott, der sieht euer Herz ganz genau. Und wenn dort innen nicht wirklich ein ernsthaftes Verlangen ist, das Richtige zu tun, sich fürs Gute einzusetzen, Gottes Willen zu erkennen, es wird nicht funktionieren. Und auch das, ich habe das Gefühl, es ist so einfach, da in eine ungesunde Richtung zu laufen und sich noch ein bisschen gut und fromm zu fühlen dabei. Aber ich glaube, wir brauchen den Geist von Gott. Wir müssen ihn aktiv fragen, wo sind meine Absichten falsch? Wo laufe ich ungesund? Und er allein kann das aufzeigen und er liebt es, uns zu überführen. Und er macht das in einer liebenden und zuvorkommenden Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, auch da, es hilft mir selber so fest, wenn ich immer wieder für das bete. Nicht einmal im Jahr, nicht wenn ich gerade, sondern immer wieder, Herr, zeig du mir, wo ich falsch laufe. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn jedes Gebet und jeder Wunsch, den ich hatte, seit ich zum Glauben gekommen bin, eingetroffen wäre, es wäre eine Katastrophe gewesen. Es wäre wirklich einfach ungesund gewesen. Ich wäre an falschen Ort gelandet. Ich wäre in falsche Sachen reingetrampelt. Und so oft habe ich gemerkt, hey, Sachen, die sich für mich so gut und so richtig angefühlt haben, die sind vielleicht aus einem falschen Motiv gewesen. Es wäre nicht weise gewesen. Und ich habe das in meiner beschränkten menschlichen Sicht leider einfach nicht gesehen. Und der letzte Punkt, den ich noch darauf eingehen möchte, der verhindern kann, dass wir Gebet sehen, Realität werden, der ist Zweifel. Der Jakobus schreibt im ersten Kapitel ab Vers 6, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Oder, und das sind auch so, das ist so ein klassischer Vers, wo man so gerne einfach wieder unter dem Teppich verschwinden lässt und so, ja, ich lese jetzt mal das nächste Kapitel. Aber das ist so brutal unbequem, weil es heisst eigentlich wirklich, wenn du vor Gott kommst und es steht da explizit vom Bitten. Wenn ich vor Gott komme mit einer Bitte, dann muss mir absolut klar sein, dass das passieren wird. Ich darf nicht zweifeln, sondern ich muss davon ausgehen, dass es passiert. Und da muss ich mich an der eigenen Nase nehmen. Wie oft bete ich irgendetwas? Aber glaube ich wirklich, dass sich das in den kommenden Wochen, in den kommenden Jahren wird erfüllen? Und ich muss ehrlich sein und in den Spiegel schauen und sagen, wenn das nicht so ist, dann bete ich es gescheit gar nicht. Und das ist unbequem, aber ich lade euch ein, hey, machen wir uns auf die Reise, weil ich habe das Gefühl, der unbequeme Weg am Anfang vielleicht, das ist der, der uns eines Tages wird dort anführen, dass all die Bibelstellen sich anfangen zu bewahrheiten und wir nichts mehr müssen unter dem Teppich versorgen, sondern mit Freude können sagen, hey, es ist nicht immer einfach gewesen, aber das Wort Gottes hat sich erfüllt in unserem Leben. Und das glaube ich so fest, dass es das kann und dass es das wird. Und darum hoffe ich wirklich, dass wir uns da zusammen auf den Weg machen. Und uns auch nicht bremsen lassen, wenn es vielleicht mal Enttäuschung auf dem Weg gibt. Und um es nochmal mitzunehmen, um es zusammenfassen, das sind eigentlich nochmal all die Sachen, die wir jetzt darüber geredet haben. Also das ist vielleicht ein bisschen einfacher, um es zu merken, als all die Bibelstellen. Sondern wie wird dein Gebet verhindert? Das ist einerseits Sünde, keine Bereitschaft zu vergeben, falsche Absichten oder auch Zweifel. Aber, jetzt kommen wir zum positiven Teil, nicht was kann es verhindern, sondern wie wird dein Gebet dann Realität? Das habe ich da mit dem schönen, blauen, freien Himmel ein bisschen probiert zu zeigen. Und dort wird es eigentlich wieder um das gehen, was wir auch schon darüber geredet haben. So, hey, bete ich in meinem Willen oder bete ich in Gottes Willen? Und das ist so ein gewaltiger Unterschied. Und der Johannes schreibt im 1. Johannes 5, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ich liebe die Verse, ich liebe es. Das ist so, für mich sprudelt das so richtig vor Kraft, wenn du sagst, hey, wenn ich das anwende in meinem Leben, ich kann Gott fragen, um was immer es sich handelt, ich darf wissen, es wird passieren. Es ist nicht mal ein Glauben, es ist ein Wissen. Und da ist aber auch noch eine Bedingung drin, und zwar eine recht krasse, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und das ist für mich so absolut zentral. Und dort habe ich wirklich das Gefühl, wir gehen so schnell falsch, dass wir ein bisschen annehmen, hey, was ich mir wünsche, was ich jetzt da gerade für einen Plan mache, das wird schon Gottes Wille sein. Ich bete mal dafür. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich an meinem eigenen Leben erfahren. Es ist leider nicht immer so. Und ich glaube, die zentralste Frage, die sich in dem Innen ja stellt, ist, wie erkenne ich dann Gottes Wille? Und da möchte ich jetzt mal die Frage in die Runde stellen. Wie erkennst du Gottes Wille? Oder wie erkennt man Gottes Wille? Hat irgendjemand eine Idee oder irgendeine Erfahrung? Durch das Wort Gottes, sehr gut. Die ersten zwei Worte. Möchtest du die gerade schnell für alle erläutern? Du hast nicht eine Idee. Der
Austausch und Rat von
Mitchristen. Austausch und Rat, ja.
Aus der Stille raus.
Aus der Stille raus, sehr schön. Ja, hey, ihr habt eigentlich schon fast alles zusammengefasst. Ich muss eigentlich gar nicht viel machen. etwas, was eben am Anfang auch angesprochen worden ist, hey, wir haben Gottes Wille in Buchform, wo uns geschenkt ist. Und das finde ich so eine Kraft, wo wirklich, wo man nicht genug einschätzen kann fürs Gebet. Hey, das Wort Gottes ist voll vom Willen von ihm, von seinem Plan, von seiner Liebe, von seinen Gedanken. Und je tiefer du das Wort Gottes kennst, desto mehr merkst du, hey, das ist alles im gleichen Fluss geschrieben. Es ist alles vom gleichen Autor geschrieben. Und je tiefer du das Wort Gottes eintauchst, desto mehr fangen deine Gedanken automatisch an in diesen Bahnen laufen, wo Gottes Wille und Gottes Plan drin ist. Und was mir zum Beispiel manchmal auch mega geholfen hat, ich habe wirklich manchmal gedacht, so, Herr, für was sollen wir jetzt noch beten? Und im Neuen Testament stehen wir ja nochmal ganz anders zu dir als im Alten. Zum Beispiel der Paulus, der hat so viel ganze Gebet an die einzelnen Gemeinden geschrieben, wo er ihnen explizit sagt, wie er für sie betet vor Gott. Und das hat so eine Kraft, das kann dir so gut aufzeigen, wie eine Fürbitte im Gottes Willen aussieht. Und wir werden ganz am Schluss von der Predigt noch zusammen so ein Gebet beten, weil ich finde, das hat so eine Kraft. Wenn du zu 100% sicher sein willst, dass dein Gebet in Gottes Willen ist, dass es zu 100% wird geschehen, dann bete einfach das Gebet aus der Bibel und du weißt, du bist absolut safe. Kein einziges Wort ist von dir. Dann, was mindestens gleich wichtig ist, wie das Wort von Gott für mich, sind Hunde mit langen Ohren. Nein, einfach für mich ist es nicht nur die Bibel, sondern es ist für mich genauso das Hören. Und dass wir uns wieder konzentrieren, habe ich noch ein anderes Bild fürs Hören. Weil was wirklich krass ist, wenn du nur aufs Wort von Gott fokussiert bist, oder ich sage mal, wenn Gott nur durch sein Wort zu dir redet, dann bist du sehr gefährdet, um irgendwann gesetzlich und irgendwann so ein buchstabenorientiert zu werden. Weil wenn du dir zum Beispiel überlegst, die Pharisäer zu der Zeit von Jesus, niemand hat das Wort Gottes, die Schriften so gut gekannt wie diese Leute. Alle von denen hätten gesagt, dass Gott durch sein Wort zu ihnen redet. Jesus selber hat ihnen gesagt, hey, ihr sucht das ewige Leben in den Schriften. Das heisst, die haben die Schrift gekannt, die haben das ewige Leben sogar dort drin gesucht. Aber wenn der Heilige Geist das Wort nicht lebendig macht, wenn du nicht in einer lebendigen Beziehung mit dem Geist stehst, mit dem Vater durch seinen Geist, dann bist du so in der Gefahr, dass du wirklich einfach plötzlich eine Beziehung mit einem Buch führst und nicht mit einem lebendigen Gott. Und darum muss ich wirklich sagen, hey, das Wort Gottes, es redet so oft zu mir, täglich, es ist mir so wertvoll, aber es ist so wichtig, dass wir mit dem Geist eine lebendige Beziehung leben, dass er uns das Wort lebendig werden lässt und dass wir wirklich auch seine Wort persönlich empfangen für unser alltägliches Leben. Weil es gibt zum Beispiel viele Sachen. Ich sage jetzt mal heute, wir leben in einer anderen Welt als zu biblischen Zeiten. Ich habe es schon so oft erlebt, dass der Geist mir genau die richtigen Gedanken oder Worte gegeben hat in einer Situation, und ich noch nie etwas dazu in der Bibel gefunden habe. Und ich glaube, die Bibel, die ist so eine krasse Leitlinie, eine Leitplanke für unser ganzes Leben. Aber ich glaube, Gott hat noch so viel mehr für uns parat als nur sein Wort, sondern er will täglich mit uns Beziehung leben. Er will uns seinen Willen offenbaren. Und für das ist es so wichtig, dass wir hören. Und Jan Hellwig hat mir eine lustige Geschichte erzählt am Freitag, oder manchmal auch eher eine tragische Geschichte. Und zwar hat er gesagt, er sei mit der Joy am See gewesen. Und nachher sei eine Frau zu ihnen gekommen, eine ältere Frau. Und die hat so einen Redebedarf gehabt, dass sie eigentlich direkt angekommen ist und sie hat einfach angefangen zu erzählen, erzählen. Und das sei etwa eine halbe Stunde so gegangen. Sie hätte zweimal eine Frage stellen oder etwas sagen. Die Frau sei überhaupt nicht auf das eingegangen, sondern hat einfach geredet und geredet und geredet und geredet und geredet. Und das ist für mich ein mega gutes Beispiel, wie es vielleicht manchmal Gott so ein bisschen geht, wenn wir... Der einzige Zugang von uns ist eigentlich einfach nur reden und reden und reden und machen und das brauche ich und dies. Und Gott, der wünscht sich ein Hin und Her. Gott, der wünscht sich Kommunikation in beide Seiten, nicht nur Einbahn. Und da hilft es so fest, wenn man sich einfach mal Zeit nimmt und ihn einmal reden lässt und sagt, Herr, was willst du mir denn sagen? Und ob er dann nachher durch sein Wort redet, ob er es dir sonst in der stillen Zeit offenbart. Aber ich habe das Gefühl, es ist so entscheidend, dass wir uns wirklich auch aktiv die Zeit nehmen, dass er uns seinen Willen offenbaren kann. Und jetzt kommen wir eigentlich auch noch zu einem mega entscheidenden Punkt, wie ich glaube. Wir haben es auch schon ein bisschen im Negativen gehört. Dort haben wir über den Zweifel geredet und jetzt geht es eigentlich noch um den Glauben. Jesus selber sagt in Markus 11, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Das ist auch wieder so radikal. Ich liebe es. Und das ist wirklich so, wenn man da so als Westler, als Schweizer, wo manchmal ja so viel mit unserem Verstand ergreifen und machen können, so die Vers anschaut, dann denkt man so, wenn ich jetzt da den Uetliberg anschaue, ist das jetzt möglich, dass der irgendwann hinter dem Zürichberg im Meer verschwindet? Oder was will Jesus uns da genau sagen? Und es ist auch da so einfach, das irgendwie so ins Reich der Metaphern und der schön anschaulichen Darstellungen zu verfrachten. Aber ich glaube, dass Jesus wirklich genau das gemeint hat, was er da gesagt hat. Er hat wirklich gesagt, hey, wenn es Gottes Willen entspricht, das haben wir schon gesehen, du kannst nicht einfach irgendetwas fragen, du kannst nicht einfach für irgendetwas bitten. Aber Gottes Wille für dein Leben ist so unfassbar gross, dass alles, was wird im Weg stehen, sich wird bewegen, wenn du vollmächtig und im Glauben dafür bettest. Und Jesus sagt noch etwas anderes, mega krasses. Er sagt, hey, hört auf meine Worte. Alles, was du im Gebet erbittest, glaub, dass du es schon bekommen hast und es wird passieren. Ich finde das so krass mit diesen Zeitformen. Du erbittest etwas im Glauben oder im Gebet, glaub, dass du es schon hast und nachher wird es kommen. Und so häufig denken wir doch, ach Jesus, ich wünsche mir mal genau das Gegenteil. Ich wünsche mir mal, dass ich ein paar Sachen sehe und das gibt mir dann den Glauben und nachher gehen wir weiter und machen das Nächste. Und Jesus sagt, nein, es funktioniert genau andersrum. Du glaubst, dass es jetzt kommt. Du stehst auf mein Wort, du vertraust. Und das ist manchmal scary, das macht manchmal Angst. Aber er sagt, wenn du den Weg gehst, wenn du glaubst, dass das stimmt, du sprichst es aus und es wird passieren. Und das ist etwas, was mich brutal herausfordert. Aber ich sage, hey, der unbequeme Weg ist es mir wert. um dort anzukommen, wo der Text mir nachher verheißt, dass ich wird sein. Weil da wird alles möglich, wirklich alles. Und ich möchte auch noch einen Vers, der zu diesem Text passt, mit euch lesen, wo es für mich auch noch mal mega darum geht, hey, wenn Jesus da sagt, es werden sich Berge bewegen, dann müssen wir uns bewusst sein, das ist nicht einfach eine Metapher, sondern wir haben einen Gott, der über dem physikalischen Gesetz steht. Wenn zum Beispiel sich der Mose, wo er vor dem Meer gestanden ist, gefragt hat, hey, ja, aber wie ist jetzt das gemeint mit dem Gebet? Wird sich jetzt da wirklich das Meer teilen oder ist das irgendeine Metapher und wir müssen nachher noch jemand anders sein? Das hat nicht funktioniert. Der Mose hat seinen Stab ausgestreckt, er hat im Glauben gebetet und das Meer hat sich geteilt. Und da ist ein fliegender Berg auch nicht so viel weiter weg. Und das Gleiche sagt der Jakobus in Jakobus 5, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Ich finde das so beeindruckend, oder? Das heisst wieder genau das. Hey, wenn es Gottes Willen entspricht, der Elia hätte nicht einfach hingehen können, ich habe keine Lust mehr zu fragen, ja, danke Herr. Sondern der Elia, der hat gehört, was ist dein Wille? Und als er das erkannt hat, hat er im absoluten Glauben ausgesprochen, da wird es nicht mehr regnen. Und genau so ist es gekommen. Und auch dort sind die physikalischen Gesetze ausgehebelt worden, weil Gott das alles designt hat. Der kann das auch rückgängig machen. Und was ich vor allem auch so absolut wunderschön finde, ist das da eben genau, der Text sagt es ja genau, das sind nicht irgendwelche übermenschlichen Superhelden gewesen, die das haben können, sondern er sagt, hey, der Elia ist ein Mensch gewesen, wie du und ich. Und wenn wir auf diesen Weg gehen, ich will jetzt nicht sagen, wir fangen nachher an zu beten, dass es in Zürich keinen Regen mehr gibt, aber ich sage einfach, es wird alles möglich sein, wenn du dich nach dem Willen Gottes ausstreckst, wenn du in seinem Willen willst laufen, dann wird er übernatürliches Geschehen lassen, das du aus deiner Kraft nie und nimmer hättest können schaffen. Und auch da habe ich wie nochmal zusammengefasst, wie wird dein Gebet Realität? Hey, erkenne und bete in Gottes Willen und nicht in deinem eigenen. Und wie gesagt, das ist manchmal so schwierig auseinanderzuhalten. Ich glaube, wir sind so darauf angewiesen, dass Gott durch seinen Geist aufzeigt, wo das vielleicht auch manchmal auseinandergeht, dass wir aktiv anfangen, für das zu beten und lernen zu glauben. Die Bibel die sagt uns, dass jeder ein Mass an Glauben bekommen hat, aber ich glaube, es ist unsere Verantwortung, was wir mit dem Mass an Glauben machen, das Gott uns anvertraut hat. Und ich glaube, wie mit einem Muskel, der durch Training wächst, ist der Glaube nicht einfach etwas Statisches, das du da hast und es wird sich nicht ändern, sondern hey, wir können vorwärts gehen, wir können den Glauben austesten, der Glaube wird sich bewähren und er wird wachsen und wachsen und wachsen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir uns wirklich zusammen auf den Weg machen und schauen, wo das hinführt. Und ich glaube, das ist ein herrlicher Ort. Und ganz zum Schluss will ich jetzt noch genau so ein Gebet, das der Paulus eigentlich betet hat für die Epheser, will ich für uns alle beten, weil ich wirklich einfach eben, das ist so, ich finde das gewaltig, wir können das beten und es ist nicht mal ein Glauben, wir wissen, dass sich das in unserem Leben wird erfüllen, wenn wir daran glauben. Und ihr dürft sonst gerne die Augen zumachen, um das wirklich einfach auf euch wirken zu lassen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr ihn erkennt, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Amen. Und ich lade euch so ein, auch die Heim nochmal über die Texte drüber zu gehen. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Thema, das man nicht in einer Woche, nicht in einem Monat ergriffen hat, sondern es ist ein Weg und das ist auch okay so. Und ich glaube, der Vater nimmt uns da gerne an der Hand. Und eben nur schon das Gebet aus Epheser 1, leset das die Heim nochmal. Und es darf euch bewusst werden, das ist der Wille vom Vater für unser Leben. Und wie herrlich ist der Wille. Und lasst uns eins werden mit seinem Willen und Grosses erwarten, weil ich glaube, er hat noch so viel mehr, als wir schon gesehen haben bis jetzt. Amen.